Gott erkennen, Gottesfurcht, das gehört irgendwie zusammen. Gestern hatten wir die Gottesfurcht, haben es mal definiert als Respekt haben vor Gott, Ehrfurcht zu haben vor Gott. Läuft aber eigentlich auf selbe hinaus, einfach Gott ernst nehmen. Und das haben wir hier auch in Sprüche 1, Vers 7. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, Respekt vor Gott, ist der Anfang der Erkenntnis, um wirklich Dinge zu erkennen. Und so ist das schon gleich ineinander verwoben. Und wir kommen dann also gleich heute zu diesem Thema und fragen, was ist denn die Erkenntnis? Und da geht es nicht nur um die Erkenntnis, wie man Dinge macht, das ist auch schön, wie man Auto repariert oder wie man mit Weisheit baut, so ein Haus oder... Wir haben das heute mal eine kleine Rundführung gekriegt, was hier wieder kräftig gebaut wird mit Sternwarten und alles. Da braucht man auch Weisheit und Erkenntnis, um das schlau zu machen in seiner Kapazität. Da braucht man Profession, da braucht man Intelligenz und Ausbildung. Und das ist alles wichtig. Aber worum es in den Sprüchen geht, ist die Erkenntnis Gottes. Und wie wir tiefe Erkenntnis Gottes haben können, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Aber die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und da soll es jetzt darum gehen, wie kriegen wir Erkenntnis? Um welche Erkenntnis geht's? Und da ist es mal ganz entscheidend, es ist erstmal Erkenntnis fürs Leben. Und das ist in Sprüche 2, Vers 1 bis 6, das ist so ein Kerntext, falls Sie die Bibel dabei haben, können Sie gerne mitlesen. Also oder sich markieren oder irgendwie auf dem Handy nachlesen. Da ist es, mein Sohn, und da gilt die Tochter dazu, mein Sohn, meine Tochter, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest, wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Dann wirst du den Respekt vor Gott kennenlernen. Dann wirst du die Größe Gottes kennenlernen und die Erkenntnis Gottes finden. Da geht es darum, die Erkenntnis Gottes zu finden. Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrechten gelingen und beschirmt, rettet, behütet die Frommen. Das ist das Schöne, wenn wir nach dieser Weisheit, nach dieser Erkenntnis, nach dieser Einsicht Gottes suchen, dann wird Gott darauf reagieren und wird unser Leben behüten und bewahren. Das ist also das erste Versprechen, was wir hier sehen, mit Weisheit wirklich zu leben. Da gibt es übrigens noch in Sprüche 8, wird es noch sehr konkret beschrieben. Das heißt in Sprüche 8, Vers 35, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen bei dem Herrn. Wer mich findet, wer die Weisheit findet, das ist dann im Kapitel 8 das Thema. Aber das können wir ähnlich sehen wie die Erkenntnis. Wer die Erkenntnis Gottes findet, wer die Weisheit Gottes findet, findet das Leben. Und darum geht's. Es geht eigentlich um Gottes Erkenntnis, es geht ums Leben. Und das ist eine ganz spannende Sache. Ich glaube, da kann jeder lernen an dieser Stelle. Und dann ist es eigentlich egal, ob man schon Christ ist oder so auf der halben Kante ist oder ob man noch am Fragen und am Zweifeln ist. Ich glaube, diese Frage und die Suche und das Sehnen nach Erkenntnis und Weisheit, das steckt in uns drin. Und da ist für uns alle Luft nach oben. Und die Frage ist nur, bemühen wir uns noch? Und gestern waren ja mehr die jungen Leute da, ihr seid noch mit Elan dabei, ihr müsst auch noch viel Erkenntnis lernen in der Schule, da wird nicht lange gefragt, ihr müsst noch. Aber ich entdecke in meinem Leben auch jetzt älter, ich bin jetzt über 50, ganz ehrlich, ich bin über 55, ich bin 56, glaube ich, ja, 56. Ich entdecke auch Leute, die werden müde beim Suchen. Die sagen, ja, ich habe schon alles abgegrast. Nee, das bringt jetzt nichts mehr. Das muss man auch nicht mehr so extrem suchen. Die Welt ist ja auch nicht so schlecht. Und immer das Suchen in der Bibel, das Suchen im Gottesdienst. Also es ist ein bisschen so, man wird so müde, gell? Und dann kommen Freunde und sagen, ich habe hier eine ganz neue Welt entdeckt und ich mache jetzt dies und ich mache jetzt das. Und da geht so ein bisschen die Luft raus. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt. Ist bei dir noch die Spannung drin? Eine spannende Frage, die ich mir stelle, und das kann man sich im Alter stellen, bei den Jüngeren müsst ihr das ein bisschen kürzer taktieren. Die Frage ist, kennst du Gott jetzt besser als vor 10 Jahren? Das wäre mal eine spannende Frage. Für euch Konfirmanden wäre es jetzt eher die Frage, kenne ich Gott jetzt besser als vor einem Jahr? So, ein bisschen bei mir, vor einem Jahr. Wachst dir in der Erkenntnis? Das ist die spannende Frage. Lernst du noch was in Bezug auf Gott? Erdeckst du, dass die Gotteserkenntnis dein Leben bereichert? Oder hast du das Gefühl, also wenn ich jetzt zurückschaue, eigentlich macht es das Leben immer ärmer. Ich bin erschrocken, wenn auch Fromme zu mir kommen und sagen, irgendwie ist die Luft raus. Irgendwie bringt das nichts mehr und ich höre jetzt auf. Ist schade. Und das ist diese Herausforderung bei dem Thema Gotteserkenntnis, dass Gott sagt, du musst mich suchen. Du musst nach ihr forschen. Das geht weiter. Du bist aktiv beteiligt. Du kannst nicht einfach nur hängen lassen. Suchst du Gott, suchst du die Erkenntnis und erlebst du Dinge tiefer, intensiver mit Gott. Ich sage nicht, ist dein Leben heute besser als vor 10 Jahren. Du bist heute gesünder und gestählter und du kannst auch noch mit 60 einen Marathon laufen und Häuser bauen und dieselben Bäume fällen in derselben Zeit. Ich gebe inzwischen auf beim Laufen. Meine Rekorde breche ich nicht mehr. Es ist bitter, sich das einzugestehen, aber es ist so. Aber wie ist es im Glauben? Wachse ich da noch? Ist da eine tiefere Erkenntnis. Darum soll es gehen, denn Kenntnis bringt Leben. Und die zweite Sache ist, die Erkenntnis zu bekommen, ist ein Prozess. Wir haben es eben gelesen. Ich lese mal eine andere Stelle, da heißt es in 18, Vers 15, ein verständiges Herz erwirbt Einsicht und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis. Das Ohr der Weisen sucht. Das ist ein Prozess, das ist ein aktives Handeln. Nicht ein Zurückfallen und sagen, ach Herr, wenn du dich mir zeigen willst, dann mach ein Wunder. Und wenn es nicht kommt, dann ist es eben nicht. Sondern suche ich Gott, suche ich Erkenntnis, suche ich Einsicht. Und dann nochmal zurück auf die Sprüche 2, Vers 1 bis 5, wenn man mal die Verben betrachtet. Ich habe das früher in der Grundschule noch gelernt, das sind Tu-Worte. Also tun, das, was man tut. Und da heißt so, wenn du meine Rede annimmst, wenn du meine Gebote behältst, wenn du sie auf sie achtest, wenn du dich ihnen zuneigst, wenn du nach ihnen rufst, wenn du nach ihnen suchst, wenn du nach ihnen forschst, das sind Forscher, die haben es doch nicht gleich, sonst müssten sie nicht forschen, sonst sind es Finder. Also sind es erstmal Forscher. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis des Herrn finden. Das sind also richtig Prozesse. Es dauert lange, bis man Dinge findet. Auch da nochmal, entdeckst du auf deiner langen Forschungsreise mit Gott, wenn du dich Christ nennst, entdeckst du immer wieder neue Dinge. Bist du immer wieder begeistert. Ich entdecke in meinem Leben manchmal gar nicht, dass es unbedingt was Neues ist, sondern es sind kleine Dinge, die ich nenne es eher nicht Neues in der Weite, aber Neues in der Tiefe, falls ihr das versteht. Dass man einfach mal durch die Wälder wieder geht und zum ersten Mal Blumen wahrnimmt oder zum ersten Mal die Zugvögel wieder hört. Ich weiß gar nicht, ob ich als Kind so richtig war, schon, wenn sie rumgelärmt haben da oben. Ziehen Zugvögel bei euch hier drüber? Ich weiß gar nicht, wo die alle langziehen, aber bei uns definitiv alle. Das ist eine richtige Highway. Also der ganze Ströme, da gehen da über Hessen und dann Rheinland-Pfalz, die wollen alle in den Südwesten dann. Und es ist faszinierend zu beobachten, wie die abhauen. Und ich habe das dumpfe Gefühl, immer ein bisschen später, weiß nicht. Und kaum sind sie weg, kommen sie ja schon wieder, gell? Im Februar geht's alles wieder retour. Seht ihr das? Seht ihr die Schöpfung Gottes? Manchmal, wenn ich durch die Wälder laufe, bei uns gibt es Rehe. Seht ihr hier auch manchmal Rehe? Du läufst auch viel, gell? Siehst du auch Rehe? Seht mal Rehe hier? Gestern haben wir, beim Anfahren haben wir gesehen, 5 Rehe. Freut ihr euch noch, Rehe zu sehen? Ist es nicht schön? Und sowas, einen Regenbogen zu sehen. Ein Herbstblatt zu sehen, das Licht, was durchs Herbstblatt und durch die Wälder leuchtet. Freut ihr euch noch an diesen kleinen Dingen und jauchzt da euer Herz, dass ihr mit Freuden Gott Danke sagt für das, was ihr erleben durftet, was ihr seht. Ich hoffe, das ist so. Und das sind manchmal Prozesse, das geht nicht über Nacht. Und ich möchte dem Mut machen, der sagt, ich habe mal nach Gott gesucht, ich habe mal die Bibel gelesen, ich war mal im Gottesdienst, war jetzt auch nicht so schlecht, aber hat mich auch nicht umgehauen. Ich meine, der arme Henry, der hat die ganzen Gottesdienste verpennt. So schlimm war das. Und das kann ja gut sein. Und die Konfirmanden, ich verstehe das. Also manchmal ist auch wirklich, der hört auch nie auf zu reden. Gell? Das ist auch wirklich langweilig. Ich habe dann immer Stühle gezählt und hochgerechnet, wie viele da sind und so. Aber entdecken wir was? Bleiben wir dran? Das ist die Frage. Gott sagt, du musst mich suchen. Und dann wirst du etwas finden. Und du wirst nicht nur irgendetwas finden, sondern es geht am Ende um die Erkenntnis Gottes, was wir eben schon gesagt haben. Es geht nicht darum, dass wir schlau werden und einfach sagen, wie legen wir unser Geld am besten an? Ha? Das ist ja heute schon Frage. Oder wann tanken wir? Das ist jetzt gerade bei mir die große Frage. Warten wir, ob das Heizöl noch ein bisschen mehr fällt oder nicht. Also da braucht man ja Erkenntnis, oder? Also ich bräuchte da wirklich Erkenntnis. Geht der Krieg noch lange oder nicht? Oder können wir bald wieder normal leben? Was fällt den Politikern noch zur Pandemie ein? Das sind so alles Fragen, da bräuchte man Erkenntnis, oder? Aber es geht nicht um diese Erkenntnis, sondern es geht um die Erkenntnis Gottes. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Und wenn du das suchst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Also schlicht und ergreifend, kennst du Gott heute besser als vor 10 oder 20 Jahren? Das ist eine spannende Frage. Nochmal, es geht nicht darum, geht es dir gesundheitlich besser? Verstehst du alles, was in deinem Leben war? Oder bist du zufrieden mit dem, was alles war? Und das ist eine Lektion, die ich auch gerade wieder lerne, werde ich im Laufe der Woche noch sagen, dass wir sehr dramatische Zeiten hatten, nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch gesundheitlich. Viele meiner Kollegen sind krank. Einer meiner Kollegen ist gestorben. Und es ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Deshalb geht es mir nicht darum, ist dein Leben rosa-rot? Läufst du von Sieg zu Sieg, körperlich und fitnessmäßig? Das ist nicht die Frage, sondern hast du diese innige Beziehung zu Gott? Ist die warm, ist die herzlich, ist die erquickend? Läufst du mal, ich brauche das, dass ich inzwischen, ich mache Seniorensport, heißt das bei mir, ich fahre inzwischen zum Sport, weil ich fahre nämlich auf den Berg hoch und dann bin ich schon mal oben im Flachen. Und dann laufe ich nur noch flach. Das hat aber den Vorteil, dass ich auch klar denken kann. Da ist oben eine große Wiese und ich laufe immer im Karree, das ist ein großer Feldweg, kann man eigentlich nichts falsch machen, kann man sogar im Halbdunkeln laufen und ich kann viel denken und beten. Wenn ich durch die Wälder laufe, dann muss man hier aufpassen. Hier, ich bin auch letztens, ich weiß nicht, wie die Täler hier alle heißen, gibt es hier ein Chemnitztal? Irgendwas da hinten runter da? Da muss man schon aufpassen, wie man da rumläuft. Gell? Aber wie gesagt, manchmal laufe ich so flache Wege und dann einfach zu wissen, in der Not, Gott ist da. Und ich freue mich an seiner Gegenwart. Könnt ihr das sagen? Also das wünsche ich euch. Das Interessante, das, was hier in den Sprüchen angeschubst wird mit der Erkenntnis, ist eigentlich im Tiefen aber ein Hinweis auf, was wir im Neuen Testament haben, und zwar in die Erkenntnis Jesu. Da mündet die Erkenntnis nicht nur allgemein bei Gott, sondern ganz konkret bei Jesus. Und da heißt es in Kolosser 2, Vers 3, in welchem, und das ist in diesem Jesus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In Christus hast du alles, was du brauchst. Erlebst du das? Und kannst du stehen lassen, dass du gewisse Dinge nicht weißt? Ich weiß eine ganze Menge nicht. Aber das macht mich nicht verzagt, weil ich Jesus weiß. Mona hatte das mal gesagt mit ihrer Identität, am liebsten hätte ich einen Prinzen. Ich fand das gewagt, dass sie das sagt, aber ich habe gesagt, dann sag mal, das meint sie so, das ist so. Und ganz im Geheimen, wer kennt das nicht, dass man sagt, man müsste mal einen Prinzen heiraten oder irgendwie royal einen heiraten, da wäre mal was. Und dann hätte man eine Identität, da hätte man vor allen Dingen Cash in the Tash. Sagt man das hier? Hat man Geld? Bei uns im Rheinland ist das manchmal komisch. Also dann hat man Geld, das wünscht man sich. Und man muss lernen, die Identität eben nicht vom Geld oder von den Umständen sich abzuleiten, sondern von der Gottesbeziehung zu sagen, ich habe den himmlischen Vater als meinen Vater. Ist das nicht cool? Ist das nicht toll? Und ganz praktisch, Gott hat alles Geld der Welt. Und dann ist es oft sein Problem. Ich leite ja ein Freizeitheim, das ist ja wie eine Gastronomie. Ihr hattet ja hier auch ein Freizeitheim, das wird dann einfach geschlossen. Was machen wir denn jetzt? Und dann muss ich sagen, naja, das weiß ja der Herr Jesus, das ist ja sein Problem am Ende, das ist ja sein Freizeitheim. Was soll man machen? Kannst du gar nichts machen. Und dann einfach abzugeben und zu sagen, Herr, du musst es machen, du hast die Weisheit und du musst dich darum kümmern, ich komme an meine Grenzen. Und zu erleben, dass in Jesus alles ist, was ich brauche, das ist etwas Wunderbares, was ich jedem von euch da wirklich wünsche. Bei dem Erkenntnis geht es übrigens nicht um intellektuelles Wissen. Manche Leute sagen ja, oh, ich habe aber nicht Theologie studiert. Andere sagen, ich habe ja noch nicht mal Griechisch oder Hebräisch studiert. Ich habe das, aber daran liegt es gar nicht. Es geht in der Bibel bei Erkenntnis nie nur um Kopfwissen oder Intelligenz. Jesus sagt mal ganz klar und ganz kurz angebunden und hat gesagt, es ist für die Kinder da. Wenn ihr nicht so zu mir kommt wie die Kinder, habt ihr es nicht verstanden. Also für jeden Dünkel, der meint, man muss es erst studieren, um irgendetwas zu erkennen und die Philosophen studiert zu haben und alle Religionen und dann auf die tiefe Erkenntnis zu kommen, der ist schon von vornherein auf dem falschen Weg, sagt Jesus. Könnt ihr gleich stecken. Ich hätte gern mal Philosophie studiert, habe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich aber einen Philosophen kennengelernt, habe mit dem schon Kaffee getrunken. Ich habe einen Schreck gekriegt, was der alles weiß. Mein lieber Mann. Puh. Aber der hat den Herrn Jesus auch lieb. Und es geht also nicht um Kopfwissen, sondern um die Liebe zum Herrn. Und das hebräische Wort heißt Yada. Und das hebräische Wort für Erkennen heißt ganz tiefes, intimes Kennen. Und das ist so tief, dass es im Schöpfungsbericht heißt, als Adam seine Frau sah, und mit ihr schlief, heißt es dort, und Adam erkannte seine Frau, Eva. Das ist genau dieselbe Wort erkennen. Ganz intimes, persönliches Erkennen. Und deshalb, wenn wir von Erkenntnis heute Abend sprechen, geht es nicht so rum, kennst du alle biblischen Bücher, kennst du den Katechismus, weißt du, wann die Kirche gegründet worden ist und wie der Bischof zu Sachsen heißt oder was auch immer ihr da gerne mögt, sondern die Frage ist, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Ganz persönlich für dich. Das ist eigentlich die Frage, an der sich alles erhebt. Die Erkenntnis mündet in Jesus. Und auch hier ist die Erkenntnis ein langer Prozess. Da heißt es in Matthäus 7, Vers 7 und 8, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden und wer anklopft, wird aufgetan. Da könnte man sich ja manchmal fragen, Herr Jesus, warum machst du es kompliziert? Warum machst du es so kompliziert? Ehrlich, wenn schon einer sucht, warum machst du nicht sofort ein Wunder? Ich habe manchmal Freunde, die suchen Gott und dann denkt man, oh, jetzt mach doch mal irgendwas und zwar schnell. Da ist die Oma krank und dann sagen die, ich habe sogar mal gebetet, Stefan. Und ich sage, Herr Jesus, jetzt, aber wenn es jetzt nicht funktioniert, mach ein Wunder. Und manchmal macht das nicht. Und dann drehen die sich wieder weg und sagen, hat ja nicht funktioniert. Dann kommen die einmal in die Gemeinde und dann ist gerade irgendwie ein Korinther oder ein Chronikentext dran, wo du denkst, muss das jetzt der Tempelbau sein? Und da ist man so erschrocken und dann sagt man, Herr, mach doch mal ein Wunder und dann macht das nicht. Und stattdessen sagt der Herr Jesus, selbst der Herr Jesus sagt, wer bittet, der wird gegeben, wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan. Jesus macht es eigentlich hier ein bisschen kompliziert. Er sagt, ich schmeiß die Erkenntnis nicht hinterher. Wenn du sie nicht suchst, kriegst du sie nicht. Das stand auch schon in den Sprüchen. Wer mich sucht, wer nach mir forscht, ihr habt es vielleicht noch im Ohr. Das ist dasselbe Ding, AT wie NT. Das zieht sich durch die ganze Bibel, wo Gott sagt, hey, ihr müsst euch auch so auf den Weg machen. Ich schmeiß mich euch nicht hinterher. Warum? Das wäre Stalken. Da wirst du heute angezeigt, sagt Gott. Nee, so hat er nicht gesagt. Aber wisst ihr, wie es ist? Warum? Im Ernst, weil Gott ein höflicher Gott ist und er drängt sich nicht auf, sondern er wartet auf deine Reaktion, er wartet auf dein Suchen. Und das sind so viele Dinge, die da wichtig sind. Warum ist es noch wichtig, manchmal zu suchen? Manchmal ist es wichtig zu suchen, um sich klar zu werden, was man sucht. Kennt ihr das? Um sich wirklich bewusst zu werden, suche ich das, brauche ich das, will ich das? Wenn du es morgen wieder vergisst und nicht mehr nachsuchst, dann scheint es nicht so wichtig zu sein. Und Gott sagt, bist du dir wirklich klar, was du suchst? Willst du nur, dass Gott dir ein Problem löst? Willst du nur wieder reich werden? Willst du nur wieder gesund werden? Oder willst du Gott kennen? Was willst du eigentlich? Manchmal dreht Gott den Spieß um und sagt zum Beispiel zu Kranken, was willst du eigentlich, dass ich dir tue? Und ich lese das Evangelium und denke, ach Herr Jesus, siehst du es nicht? Das ist ein Blinder, was wird der schon wollen? Kennt ihr das? Das ist fast ironisch, wo du denkst, was macht denn da der Herr Jesus? Der sieht doch, dass der blind ist, was soll er schon wollen? Und warum fragt Jesus den Blinden? Damit der Blinde sich äußern kann. Der Blinde könnte auch sagen, ich bin zwar blind, aber ich hätte gerne weichere Matte drum drauf sitzen. Und wir lachen drüber, aber wir machen es manchmal auch. Wir wollen, dass Gott uns was hilft, aber das ist ein Stück weit wie eine Matte finden. Und Gott sagt, komm doch aufs Wesentliche. Was ist dein Kernproblem? Ja, wenn mein Auto wieder durch den TÜV kommt. Oh. Und der Herr sagt, jetzt im Ernst? Und das Auto ist wichtig. Der Kühlschrank, der funktioniert, ist wichtig. Das Dach, was geschlossen ist, die Fenster, die geschlossen sind, die Fragen, die wir haben, den Beruf, den wir brauchen, die Rente, die wir brauchen, die Inflation, dass sie wieder begrenzt wird. Das sind wichtige Sachen. Aber der Herr sagt, was ist noch wichtiger? Dass ich in dein Leben komme. Suchst du mich? Oder willst du nur einen besseren, was weiß ich, Steuersatz haben oder ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung haben. Und der Herr kitzelt das bei uns raus und sagt, du musst schon suchen, du musst schon fragen. Und ich möchte von dir genau hören, was du willst. Und vielleicht ist auch mal eine gute Zeit, am Ende dieses Kirchenjahres zu reflektieren, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir in das neue Jahr gehen, was erwarten wir noch von Gott? Erwarte ich noch was von Gott? Und da präzise zu werden, nachzuforschen. Die zweite Sache, warum man es manchmal macht, ist, wenn man es dann endlich kriegt, freut man sich. Kennt ihr das? Wenn du es sofort kriegst, freust du dich manchmal gar nicht. Aber wenn du auf ein neues Handy oder auf eine neue Uhr gewartet hast, und dann kriegst du die, oh, ist das toll. Und je länger du es wartest, je besser ist es. In den Sprüchen steht, Hoffnung, die verzieht, zermürbt. Aber wenn dann kommt, worauf man hofft, ist es wie ein Baum des Lebens. Und manchmal kitzelt Gott uns das raus und lässt uns da auch wirklich manchmal suchen, dass wenn es dann kommt, wir nie sagen, na, das war ja klar. Sondern dann sagen, das war ein Wunder, das werden wir nie vergessen, da hat mir Gott mich beschenkt. Also das ist auch ein Punkt. Und ein dritter Punkt, warum manchmal Gott uns rauskitzelt und sagt, du musst schon suchen, ist einfach, dass er am Ende sagt, es geht um mich als Person und nicht nur um die Umstände. Lern das zu unterscheiden. Lern das zu unterscheiden. Und das sind alles so Sachen, jemand hat mal gesagt, du kriegst manchmal Probleme, manchmal benutzt Gott Probleme, um uns wieder auf ihn aufmerksam zu machen. Ist nicht immer die Lösung, ist nicht immer der Punkt, aber manchmal schon. Und das muss ich gestehen, auch in meinem Leben. Es ist nicht so, dass ich Gott nicht gesucht habe und nicht mit Gott lebe. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn dann manchmal wirklich Schwierigkeiten kommen, dann ist man wieder richtig unter Adrenalin. Dann ist man wirklich wieder mit Haut und Haar bei Gott. Und dann ist man wieder intensiv im Gebet, weil man dann irgendwie was will. Man sucht, man will eine Antwort, man will vorwärts kommen. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo man dahin dümpelt und sagt, läuft ja, gell? Und deshalb sagt Jesus, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das sage ich denen, die Gott noch nicht kennen. dass ihr weiter sucht, dass ihr weiter rüttelt, dass ihr weiter fragt. Gebt nicht auf. Gott will nicht mit einem bösen Spiel mit euch machen, an der langen Leine da durch die Arena ziehen, aber er erlaubt es manchmal, dass dieser Prozess in dir reift. Und gib nicht auf, bleib dran. Und das sage ich auch denen von uns, die schon mit dem Herrn Jesus leben und ihn kennen, dass da Luft nach oben ist, dass man noch mehr erkennen kann. Seid nicht satt, seid nicht zufrieden. Es gibt so viele Reichtümer in Jesus zu erkennen. Und ich wünsche, dass ihr von Reichtum zu Reichtum kommt. Ich höre wieder neue Predigten von einem guten Prediger, die bauen mich so auf. Ich habe letztens ein Buch über Gebet. Ah, das habe ich auch von Keller. Fantastisch. Die erste Hälfte denkst, na ja, gut, alles schon irgendwo mal gehört. Und jetzt bin ich in der Ecke. Jede dritte Seite, mein Herz springt auf. Das habe ich noch nie gehört. Also versteht ihr das? Habt ihr das mal? Erlebt ihr das noch? Wo ihr Lieder hört, wo ihr Predigten hört, wo das Herz aufgeht, wo man sagt, wow, da waren wir ja noch nicht. Das ist ja schön. Das wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt Freude an Jesus, erkennt ihn immer mehr und geht durch diesen Prozess. Und dann werdet ihr entdecken, dass die Erkenntnis rettet. Wir hatten im Alten Testament schon festgestellt, dass Erkenntnis zum Leben führt, und im Neuen Testament wird es sehr deutlich. Ich habe nochmal einen alttestamentlichen dazugebracht, Sprüche 11, Vers 9. Sprüche 11, Vers 9, da heißt es, 11, Vers 9, Sprüche 11, Vers 9, durch den Mund des Gottesverächters wird sein Nächster verderben, aber die Gerechten werden durch Erkenntnis gerettet. Die Gerechten werden durch Erkenntnis gerettet. Das steht schon in den Sprüchen. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Das ist genau der Punkt. Wie werde ich gerettet im Neuen Testament? Durch Erkenntnis. Da kommt ein richtiger Knallervers in Johannes 17, in dem hohepriesterlichen Gebet, was Jesus persönlich betet. Und da betet er für seine Jünger, aber eigentlich auch für dich und für mich. Und da heißt es, das ist das ewige Leben, dass sie dich, himmlischer Vater, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, das bin ich, Jesus Christus, sagt das, dass sie ihn erkennen. Was rettet uns? Schlicht und ergreifend die Erkenntnis Jesu. Nicht das, was wir tun, nicht was wir wirken, was wir treu bezahlen. Wir hatten das beim Vater Unser. Ich habe ja auch schon für die Mission gespendet. Ich gehe doch regelmäßig in Gottesdienst. Was will er denn noch? Und Gott sagt, weißt du, ich will gar nicht nur, dass du wirkst, sondern ich will, dass du mich erkennst. Und dieses Wort nochmal erkennen heißt persönlich kennen, wahrnehmen, ganz intim mit mir zusammen bist. Und daher am Schluss nochmal die Frage, kennst du Jesus ganz persönlich? Und kennst du ihn mehr als vor 10 Jahren? Hast ihn besser kennengelernt? Es ist deine Liebe erwärmt und du wächst in der Beziehung zu Jesus oder ist sie erkaltet? Das gibt es ja auch manchmal in Beziehungen. Und so geht es auch in der Beziehung zu Gott. Erwartest du was, wenn du in die Gemeinde kommst und sagst, boah, ich brauche den Zuspruch Gottes in mein Leben. Und ich erwarte, dass ich freue das gerade schön, wir haben bei uns auch gerade einen Pastor, der geht einfach nur durch die Bibel und es macht mir Freude, dorthin zu gehen. Und es ist eine ganz schrumpelige kleine Gemeinde, aber es ist schön und ich höre Gottes Wort und ich weiß, es wird mir gut tun. Erwartest du etwas aus dem Gottesdienst? Erwartest du vom Gebet etwas? Erwartest du aus deiner Bibellese, wenn du die Bibel öffnest, oh, ich muss jetzt lesen, oder sagst du, oh, er spricht zu mir. Es war für mich persönlich das Schönste in der ganzen Corona-Zeit. Wir mussten ja zumachen und es hat keiner mehr auf mich gewartet. Haha, hatten wir alle in Kurzzeit Null war das bei uns. Was willst du machen? Wir mussten alle in Kurzzeit Null. Und das heißt, ich musste auch nicht morgens zur Andacht. Und dann konnte ich meine stille Zeit machen, Open End. Da muss ich nicht 8 Uhr hier, du musst den Bus kriegen und du musst da runter und da warten die schon auf dich, sondern ich habe einfach angefangen und habe einfach die Bibel gelesen. Und dann ist mir was passiert, was mir sonst nicht passiert ist. Ich nehme mir dann mal eine Tasse Kaffee und am Ende, manchmal nach einer Stunde oder anderthalb Stunden, dann gucke ich, dann bin ich fertig und dann gucke ich, da ist ja noch Kaffee in der Kaffeetasse. Wie kann das denn passieren? Da bist du so gehuckt, da bist du so drin in dem, was die Bibel sagt, dass du selbst den Kaffee vergisst. Erlebst du das? Dass beim Bibellesen sich die Tore öffnen und die Dinge entdeckst, die in dein Leben reinsprechen. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, wenn sie dich, himmlischer Vater, und den du gesandt hast, Jesus, erkennen. Und die Frage ist, kennst du ihn? Und ganz kurz noch, wie kann man ihn kennenlernen? Was ist, wenn man jetzt wirklich suchen möchte? Was heißt das? Was heißt das Suchen? Einfach vier Dinge. Erstens, indem ich Kontakt mit ihm trete, ich muss anfangen zu kommunizieren. Es bringt nichts, sich einfach nur in die Ecke zu setzen, die Hände zu fallen und sagen, ja, dann lass mal was runterflattern vom Himmel. Das macht Gott nicht. Du musst ihn suchen, wir haben es eben gehört. Wer anklopft, wer sucht, wer fragt, wer schreit, wer sich sehnt, da kann Gott reagieren. Wenn du das nicht tust, kann er nicht reagieren. Und auf ihn hören. Was heißt für mich wirklich? Auf ihn hören, auf Gott hören. Manche hören, sagen ja immer, ich habe Gott gehört und wir haben die Stimme gehört. Kann man alles sagen, nehmen Sie das nicht so hoch. Ist manchmal auch mehr irritierend, ist manchmal auch einfach ein frommer Spruch. Ich sage Ihnen mal, wie ich glasklar Gott höre und das ist durch sein Wort. Die Bibel sagt selbst von sich, ich bin das Wort. Jesus sagt von sich, ich bin das Wort Gottes. Psalm 119, das Wort, dein Wort ist meines Fußes, Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Er spricht durch sein Wort, kristallklar. Und da einfach eine Übung drin zu haben, morgens oder abends einen Abschnitt zu lesen. Ein Kapitel kostet einen erwachsenen, sterblichen Mann ganz normal, der gerade was geradeaus kann. Vielleicht kostet das 5 Minuten. 5 Minuten am Tag, um auf Gott zu hören. Das kann wahrlich nicht zu viel sein. Fangen Sie wieder an, die Bibel zu lesen. Nehmen Sie sich immer ein Kapitel vor. Fangen Sie am besten im Neuen Testament irgendwo an, am besten irgendwo in den Evangelien. Einfach jeden Tag ein Kapitel lesen und am Ende so ein kleines Tagebuch machen und einfach mal einen Vers aufschreiben. Also so mache ich das zumindest. Ein Vers, das ist ein Männertagebuch. Ich mache nicht so viel über Gefühle und was ich gegessen habe und was ich so plane und denke. Ich schreibe nur den einen Vers immer auf, das reicht mir. Genug geschrieben. Aber einfach auf Gott hören. Und da wird nicht jeden Tag die große Erkenntnis kommen, aber jeden zweiten, jeden vierten, einmal die Woche knallt es rein und du merkst, Gott spricht zu dir durch sein Wort. Das ist was Wunderbares. Und dann darf man auch mit Gott reden und wir nennen das Beten. Und auch wenn das steif und komisch ist, einfach anfangen, jeden Tag mit Gott zu reden und auch kritische Fragen zu stellen. Wir sind manchmal ganz ehrlich mit unseren Mitmenschen, aber mit Gott meinen wir, höflich zu sein. Es wäre vielleicht andersrum besser, dass wir mit Mitmenschen ein bisschen höflicher sind, aber mit Gott dürfen wir ehrlich sein. Da fällt er nicht vom Thron, das kann er ab. Da muss man nur mal die Psalmen lesen, was er da zu hören kriegt von dem David. Also nur Mut. Nur Mut. Wenn Gott Gott ist, wird ihn das nicht umhauen. Klammer auf, da weiß er ja eh schon, was sie denken. Da brauchen sie ja gar nicht sagen, der kennt ja ihre Gedanken. Also den schockt das gar nicht. Es tut nur ihnen gut, es mal loszuwerden. Also als raus, immer sagen, froh und frei mit Gott reden. Schimpfen und fragen, verzweifeln und heulen. Und dankbar sein. Und jubeln. Jetzt kam gerade unsere Nachbarin, ihr Mann ist wieder im Krankenhaus. Und dann einfach zu sagen, ich bete für euch, kann ich gerade für dich beten? Und dann einfach auf der Straße zusammen zu beten. Und dann manchmal gehe ich ja auf meinen Joggingwegen da rum und dann will ich immer schon gleich schimpfen. Dann sage ich, Herr Jesus, der Nachbar und hier die Kollegen und die waren doof und das war doof. Und dann sagt der Jesus, Moment, was machen wir dann noch zuerst, bevor wir schimpfen? Ich sage, vielleicht loben. Sagt er, ja, gute Idee. Und dann muss ich erstmal eine halbe Stunde loben. Wie mache ich das? Wenn ich gar nichts mehr weiß, ich nehme ein Choralbuch mit. Kann ich nur empfehlen. Ich liebe Choräle, Befehl du deine Wege und sowas. Da gibt es auch hinten Gebetsbücher drin. Gibt es hier in Sachsen auch, gell? Thilo, ihr habt doch ein Gebetsteil hinten drin. Ich hab mein altes Konfirmations-Choralbuch wieder in Leder gepackt. Das ist mir morgens eine Hilfe. Ich lese ein Lied, manchmal singe ich es nicht, ist ja viel zu hoch, aber ich lese es und ich lese die Gebete und ich schreie sie zu Gott und es baut mich auf und es bringt mich zu Gott. Reden Sie mit Gott, hören Sie auf Gott, lest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen bist, gibt es so ein Kinderlied. Und so kann man Gott kennenlernen und dann bei anderen nachfragen, auch in die Gemeinde gehen. Und dafür haben wir ja die Abende hier auch, dass man sich mit denen zusammensetzt, die Gott kennen. Man kann sich auch mit denen zusammensetzen, die Gott nicht kennen, aber da kommt man nicht weit. Und das ist besser, mit jemandem zu reden, der von sich behauptet, ich kenne Jesus. Und dann zu fragen, wie war das? Und das ist die Aufgabe hier für unsere Bibelschule, dass wir nachfragen, wie war das denn? Wie hast du denn Jesus kennengelernt? Und manchmal ist es spektakulär und dramatisch. Und manchmal ist es ganz normal, dass man bei Gottesdiensten einschläft und trotzdem doch mal wach wird, weil ein Bruder oder eine Schwester zum Glauben kommt. Ist es möglich? Und dann wird das wach für einen. Also nachfragen. Dafür sind wir hier. Wir können gerne auch für Sie da sein. Gestern hat eine Bibelschülerin gesagt, Ina, wo ist sie? Da ist die Ina. Wink mal richtig, Ina. Ina ist da. Und da sind noch die anderen Bibelschüler. Man, kommt zu ihnen, fragt nach. Und Ina und alle anderen sind auch bereit, dass wir für euch beten. Wenn ihr eine Frage habt und sagt, hilf mir auf dem Weg, Gott kennenzulernen. Oder ich brauche Gebet oder einen Segensspruch. Dann machen wir das gern. Und das Wichtige ist einfach, Jesus das direkt sagen. Herr Jesus, ich muss dich kennenlernen. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht ist das zum ersten Mal. Hast du Jesus schon mal persönlich kennengelernt? Hast du Jesus persönlich in dein Leben eingeladen? Wenn nicht, ist das doch vielleicht jetzt eine gute Möglichkeit. Einfach an so einem Abend, das Ende des Kirchenjahres. Diesen Sonntag müssen wir noch überstehen. Danach ist Advent. Dann geht uns ein Licht auf. Und dann warten wir auf den Herrn Jesus und den feiern wir an Weihnachten. Wäre das nicht schön in dem Moment, dass man sagt, ich habe jetzt Herr Jesus nicht nur gefeiert an Bethlehem, an seiner Geburt, sondern er ist jetzt in meinem Leben, in meinem Herzen. Das wäre doch toll. Und für die, die schon Christen sind, vielleicht kann man auch mal fragen, wann habe ich Jesus zum letzten Mal wirklich persönlich erlebt? Wo hat er mich persönlich berührt? Wo hat er mich persönlich angesprochen? Wo habe ich was persönlich erlebt? Es muss nichts Großes sein, aber was Großes in deinem Leben. Aber wo du merkst, da hat es gefunkt, wie in der Liebesbeziehung. Und da hat er mich wieder angesprochen. Ich hoffe, das hast du und ich hoffe, dass du nicht zu weit zurückgehen musst, um das zu finden. Wenn nicht, sag's ihm. Ich möchte dich wieder erleben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du kennst hier jeden in dem Raum und du weißt, wo wir stehen. Und irgendwie kennen wir dich ja alle, weil wir sind ja in einem christlichen Abendland. Wir haben irgendwo mal das Vaterunser gelernt und das Glaubensbekenntnis kennen wir auch irgendwo noch. Aber du kennst auch diejenigen, die hier zweifeln, diejenigen, die sagen, das war alles nur formell, das war alles nur äußerlich. Und dass sie vielleicht wach werden und sagen, nee, jetzt soll es persönlich werden. Ich will jetzt endlich diese persönliche Beziehung. Ich mache mein Leben auf und ich lade dich ein, Herr Jesus. Ich rüttel an deiner Tür, ich klopfe, ich suche, ich frage, ich klingel, ich schelle, ich rufe, ich heule und weine, bis du bei mir bist. Komm in mein Leben. Und wenn das dein Gebet ist, wird er das tun, wird in dein Leben kommen und dich nie mehr verlassen. Und du wirst ihn tief erkennen und er wird dich erkennen. Und ihr werdet eins sein in alle Ewigkeit. Und du kennst auch diejenigen von uns, die dich schon kennen und irgendwo schon mal angefangen haben mit dir, aber wo doch einiges eingeschlafen ist, einiges eingerostet ist, einiges alltäglich geworden ist, wie in einer alten Beziehung. Und Herr, wir wollen das wieder erquicken, wieder lebendig machen, wieder warm machen, wieder diese Krusten aufbrechen lassen, dass wir wieder neu und frisch dich erkennen, Neues erfahren und neu berührt werden, dass wir neu die Welt sehen, neu den Nächsten sehen, neu die Hoffnung in dem Chaos, die Zuversicht und dich wirklich erkennen als Herrn und König dieser Welt. Herr, wir brauchen diese tiefe Erkenntnis, denn diese Erkenntnis führt zum Leben, zum ewigen Leben. Und wir brauchen diese Hoffnung und wir brauchen diese Erkenntnis. Und danke, dass du sie uns geben möchtest. So danken wir dir für diesen Abend und danke, dass du mit jedem von uns in die Nacht gehst. Amen.